SR Info. Bilanz am Abend.
Die NATO hat Geburtstag. Zur Feierstimmung gibt es derzeit aber wenig Anlass. Über die heutigen Beratungen in Sachen Ukraine berichten wir gleich. Außerdem berichten wir über das Erdbeben in Taiwan und über die FDP, die die Osterzeit offenbar zur Profilierung nutzen will. Mein Name ist Peter Weizmann. Schönen guten Abend. Die Russen draußen, die Amerikaner drinnen und die Deutschen klein halten. So hat der erste Generalsekretär der NATO, der Brite Ismay, mal die Ziele des Bündnisses beschrieben, das morgen seinen 75. Jahrestag begeht. Das mit den Deutschen kann man heute wohl eher vergessen, aber die Russen draußen und die Amerikaner drinnen zu halten, das ist nach wie vor keine triviale Aufgabe. Und seit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine sehen sich die mittlerweile 32 NATO-Staaten der größten Bedrohung seit Ende des Kalten Krieges ausgesetzt. Heute haben die NATO-Außenminister in Brüssel getagt und da stand erneut die Frage im Mittelpunkt, wie man der Ukraine militärisch helfen kann und wo das Geld dafür herkommt. Angeblich wollte der NATO-Generalsekretär eine stattliche Summe festschreiben. Sabrina Fritz.
Die magische Zahl greift Stoltenberg nicht auf. 100 Milliarden Euro für die Ukraine in den nächsten 5 Jahren, dazu der NATO-Generalsekretär.
What is obvious is that we need new and more money for Ukraine and we need it over many years.
Was klar ist, dass wir mehr Geld für die Ukraine brauchen und das für mehrere Jahre. Auch die belgische Außenministerin Hadja Labib äußerte sich bei dieser Summe zurückhaltend.
It's dangerous to make promises that we can't keep.
Es ist gefährlich, Versprechungen zu machen, die wir nicht halten können, sagte sie in Brüssel. Es soll also mehr Geld für die Ukraine her und das dauerhaft, robust, verlässlich, wie der NATO-Generalsekretär immer wieder betonte. Das angegriffene Land könne nicht von so wörtlich freiwilligen Zuwendungen abhängig sein, sondern brauche NATO-Zusagen.
So that we rely less on voluntary contributions and more on NATO commitments.
Stoltenberg kritisierte auch deutlich die USA, weil sie seit Monaten Geld für die Ukraine nicht freigeben. Eine ungewöhnliche Schelte für den sonst so diplomatischen NATO-Chef. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock sagte zu den Plänen:
Wir haben schon einmal ein Sondervermögen auf den Weg gebracht. Das wäre eine Möglichkeit.
Vor dem 75-jährigen Jubiläum der NATO, das morgen in kleinem Rahmen in Brüssel gefeiert wird, will der scheidende Generalsekretär also das Bündnis mit mehr Einfluss ausstatten. Stoltenberg hört im Herbst auf. Sein Nachfolger soll der Niederländer Mark Rutte werden. Er wird diese neue Strategie wohl mittragen. Zu dieser gehört mehr Geld, aber auch die Koordination von Militärhilfe an die Ukraine, Training der Soldaten und eine bessere Vernetzung des Landes mit NATO-System. Bislang hat einen Teil dieser Aufgaben das sogenannte Rammstein-Format erfüllt. Unter Leitung der Amerikaner haben sich auf der Militärbasis in Rammstein in Rheinland-Pfalz regelmäßig bis zu 50 Länder getroffen, um die Hilfe für die Ukraine zu koordinieren. Ob dieses Format dann abgeschafft werden soll, dazu sagte Stoltenberg:
We already have a lot of coordination.
Wir haben bereits viel Koordinierung und ich schätze das Rammstein-Format. Wir haben viele multilaterale und bilaterale Initiativen. Es ist notwendig, diesem einen robusten und nachhaltigen Rahmen zu geben, um Berechenbarkeit und Verpflichtung für eine lange Weile zu sichern.
In der Tat gibt es viele Stellen, die die Ukraine unterstützen wollen, die dafür Geld von den Mitgliedstaaten brauchen. Die NATO, die Europäische Union, es gibt den NATO-Ukraine-Rat, das Rammstein-Format und viele Länder wie auch Deutschland, die der Ukraine direkt helfen. Insgesamt habe man bislang 32 Milliarden an ziviler und militärischer Hilfe geleistet, so Außenministerin Baerbock in Brüssel. Manche Diplomaten bezeichnen den Vorstoß als Trump-sicher. Sollte der nächste US-Präsident die Unterstützung für die NATO zurückfahren, wäre das Bündnis darauf vorbereitet. Der amerikanische Außenminister Blinken nahm an dem Treffen ebenfalls teil. Er kam allerdings etwas zu spät, weil sein Regierungsflieger eine Panne hatte, nach Brüssel mit dem Auto zurücklegen.
Na, der deutschen Außenministerin dürfte sowas ja bekannt vorkommen. Sabrina Fritz war das über das NATO-Treffen in Brüssel. 140 Tote hat es gegeben bei dem Anschlag auf die Konzerthalle in Moskau vor fast 2 Wochen. Die Terrororganisation Islamischer Staat hat diesen seit Jahren schlimmsten Anschlag in Russland für sich reklamiert. Auch die russische Reaktion auf diesen Anschlag war durchaus von Gewalt geprägt im Umgang mit den Verdächtigen. Das jüngste Beispiel für einen Umgang mit Gewalt, der in Russland geradezu offensiv ist. Frank Eichmann.
Die Festnahme von 4 Verdächtigen Stunden nach dem Terroranschlag im Nordwesten Moskaus. Brutale Befragung. Einem Festgenommenen soll dabei ein Teil des Ohres abgeschnitten worden sein. Als die vier später in Moskau im Gerichtssaal präsentiert werden, haben sie stark angeschwollene Gesichter, Verletzungen. Einer ist überhaupt nicht mehr ansprechbar und wird im Krankenhausrollstuhl bewegt. All das per Video dokumentiert. Diese verstörenden Bilder mutmaßlicher Polizeigewalt laufen in den Tagen nach dem Terroranschlag in Dauerschleife im russischen Staatsfernsehen. Warum? Der russische Jurist und Menschenrechtsaktivist Sergei Babinets vom Team gegen Folter erklärt sich das so. Da haben die Behörden wohl offiziell erklärt, wir haben die Möglichkeit, die von uns gewünschte physische Gewalt und illegale Folter anzuwenden und wir veröffentlichen das. Wir haben vor nichts Angst. Solche demonstrative Gewaltanwendung hat es noch nie gegeben, wenn man mal von Militäroperationen absieht. Sicher eine einschüchternde Botschaft an alle, die Ähnliches planen. Und der empörten Öffentlichkeit wird mit der Zurschaustellung von Gewalt gezeigt, wir haben uns gerecht. Auch russische Sicherheitsbehörden hätten sich wegen der allgegenwärtigen Handys und der schnellen Veröffentlichung von Übergriffen bei Festnahmen in den vergangenen Jahren eher zurückgehalten mit brutaler Gewaltanwendung in der Öffentlichkeit, sagt Jurist Babinets. Dieses veröffentlichte Video über die Festnahme der Terrorverdächtigen ist deshalb sehr gefährlich, weil Polizeibeamte, die foltern, jetzt im ganzen Land davon ausgehen können, dass sie dies offen und öffentlich tun dürfen. In einer Gesellschaft, in der die Zahl der schweren und Schwerstverbrechen den höchsten Stand seit 2011 erreicht hat, nicht mehr automatisch in der Kriminalstatistik landen dabei Gewalttaten gegen Frauen. Im Jahr 2017 unterschrieb Präsident Putin ein Gesetz, das häusliche Gewalt entkriminalisierte. Übergriffe, die keine bleibenden Schäden verursachen, werden seither nicht mehr als Straftat behandelt, sondern als Ordnungswidrigkeit. Und welchen Gewalttäter stoppen angedrohte umgerechnet 50 Euro Strafe, fragt Julia Arnautova von der Menschenrechtsorganisation Nasilio.net. Erst wenn jemand im Laufe eines Jahres nochmal gewalttätig wird, ist das dann eine strafrechtliche Handlung. Aber für ein Strafverfahren muss eine Frau nicht nur zur Polizei, sondern auch in die Notaufnahme. Sie muss eine Reihe von Dokumenten sammeln, weil die Betroffene die Beweise vorzulegen hat. Ist die Zahl dieser Gewalttaten auch deshalb gestiegen, weil Russland seit über 2 Jahren Krieg führt gegen seine Nachbarn? Julia Arnautova. Hier ist es sehr wichtig zu verstehen, dass die häusliche Gewalt bisher nicht signifikant zugenommen hat, aber aus einem sehr verständlichen Grund, weil die Menschen noch nicht massenhaft zurückgekehrt sind. Hunderttausende Mobilisierte, Vertragssoldaten oder aus Gefängnissen Rekrutierte werden erst dann nach Hause zurückkehren dürfen, wenn der Mobilisierungserlass von 2022 aufgehoben wird. Das Gewaltproblem dürfte danach zunehmen.
Die israelische Armee hat nach dem tödlichen Angriff auf einen Hilfskonvoi im Gazastreifen einen schweren Fehler eingeräumt. Bei dem Angriff am Montag waren ja 7 Mitarbeiter der Hilfsorganisation World Central Kitchen getötet worden, darunter 6 Helfer aus dem Ausland. Und von dort kommt nun teils scharfe Kritik. US-Präsident Biden warf Israel vor, nicht genug für den Schutz humanitärer Helfer zu tun. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin warnte, der Vorfall berge die Gefahr, dass nur noch andere Hilfsorganisationen ihre Arbeit im Gazastreifen stoppen. Großbritanniens Premier Rishi Sunak teilte mit, er habe Israels Ministerpräsident Netanyahu in einem Gespräch sehr deutlich gesagt, dass die Lage zunehmend intolerabel sei. Bei dem Angriff waren auch 3 Briten ums Leben gekommen, wie auch ein Pole. Und auch dort wird die Regierung zunehmend deutlich. Aus Warschau Martin Adam.
Einen Tag Zurückhaltung hatte sich die Regierung in Warschau verordnet. Zuerst wolle man die Untersuchung des israelischen Luftangriffs auf den Gazastreifen abwarten, bei dem auch ein polnischer Helfer ums Leben gekommen war. Erst am Mittwochmorgen meldet sich Premierminister Donald Tusk zu Wort, dafür umso deutlicher. Bei X schreibt er an den israelischen Premier Netanyahu und den israelischen Botschafter in Polen adressiert, Zitat, die deutliche Mehrheit der Polen hat nach dem Hamas-Angriff volle Solidarität mit Israel gezeigt. Heute stellen sie diese Solidarität auf eine harte Probe. Der Angriff auf Freiwillige in Gaza und die israelische Reaktion darauf würden eine, Zitat, verständliche Wut auslösen. Und auch Außenminister Radosław Sikorski übt deutliche Kritik.
Sollte es tatsächlich die Bereitschaft gegeben haben, das Leben von 7 edelmütigen, unschuldigen Zivilisten zu opfern, um einen Terroristen zu töten, dann kenne ich kein ethisches System, das so etwas erklären würde. Ich bin kein Jurist, aber das weckt meine moralische Empörung. Israel müsse sich entschuldigen und eine Entschädigung zahlen, so Sikorski. Zur Empörung trägt ein Schlagabtausch zwischen einem Abgeordneten der rechtsextremen Partei Konfederatia und dem israelischen Botschafter in Warschau, Jakob Livne, bei. Nachdem Krzysztof Bosak von der Konfederatia Israel des Völkermordes beschuldigt hatte, konterte Livne bei X, die polnische Rechte und Linke würden Israel Vorwürfe machen. Zitat: Antisemiten werden immer Antisemiten bleiben. Davon fühlen sich, gemessen an der heftigen Reaktion, Polinnen und Polen weit über die rechtsextreme Konfederatia hinaus angegriffen. Sejm-Marschall, also Parlamentspräsident Szymon Hołownia, fordert gar nicht nur Entschädigungen, sondern auch strafrechtliche Konsequenzen für israelische Militärs zu verlangen. Es ist klar, die Israelis haben das Recht, sich und ihr Territorium gegen die Terroristen der Hamas zu verteidigen, aber niemand hat das Recht, Zivilisten und Helfer zu töten. Wenn jemand im Krieg auf Zivilisten schießt, unabhängig davon, ob es humanitäre Mitarbeiter, Krankenhauspatienten oder andere Zivilisten sind, dann ist das ein Kriegsverbrechen. Die polnisch-israelischen Beziehungen gelten auch historisch bedingt als angespannt. Lange wurden von Polen verübte antisemitische Verbrechen während, aber auch nach der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg kaum aufgearbeitet. Seit fast 3 Jahren hat Polen zudem keinen Botschafter mehr in Israel. Gerade erst hat das polnische Außenministerium erklärt, die Stelle bald wieder besetzen zu wollen. Jetzt droht dem Verhältnis beider Länder die nächste Krise.
Martin Adam aus Warschau. Schauen wir nach Israel. Nach der Tötung von ranghohen Mitgliedern der Revolutionsgarden in Syrien, die der Iran Israel zuschreibt, wächst dort die Sorge vor einem Zweifrontenkrieg mit der Iran-gesteuerten Hisbollah im Libanon. An Israels Nordgrenze wurden schon vorher mehr als 60.000 Menschen evakuiert. Täglich heulen schon jetzt die Sirenen, fliegen Raketen zwischen der Terrormiliz und der israelischen Armee hin und her. In das Sperrgebiet zu kommen, wo Familien alles stehen und liegen lassen mussten, das ist schwierig. ARD-Korrespondentin Bettina Meyer hat die Sperrzone besucht, genauer gesagt den kleinen Ort Metula. Der ist von 3 Seiten vom Libanon umgeben und von der Hisbollah eingekesselt.
Die Sprecherin der israelischen Regierung wirkt selbst nervös, als sie aus dem Bus steigt, den die Regierung gemietet hat, um Journalisten die Zerstörung an Israels Nordgrenze zu zeigen. Die Hisbollah beobachtet uns die ganze Zeit. Wenn sie eine Sicherheitsweste haben mit der Aufschrift Presse, ziehen sie sie bitte an. Wenn die Hisbollah das Wort Presse sieht, wird sie wahrscheinlich nicht auf sie schießen. Die Regierungssprecherin treibt zur Eile an. Wer in das einst beliebte Ausflugsörtchen Metula, einer 1500 Einwohnergemeinde am nördlichsten Punkt Israels, möchte, muss Sperrmauern aus Beton und Armeeposten passieren. Die wenigen, die noch herkommen, finden sich in einer Geisterstadt wieder. Einer ist Gemeindevorstand David Azulay.
Ich stehe jeden Morgen auf, drehe meine Runde durch den leeren Ort und weine. Alle anderen sind nach Tiberias geflüchtet. Ich habe seit Kriegsbeginn nur 2-mal dort geschlafen.
Seit knapp einem halben Jahr beschießt die Hisbollah den Ort hauptsächlich mit Panzerabwehrraketen. Auch Drohnen werden immer wieder gesichtet. Seitdem lebt Azulay in einer Kommandozentrale mit den im Ort stationierten Soldaten.
Nur ich komme hierher, um die Schäden an den Häusern zu fotografieren. Unter Tränen spreche ich mit den Hausbesitzern. Es ist schwer. Sie wissen, wenn ich anrufe, gibt's schlechte Nachrichten.
Azulay deutet auf ein 2-stöckiges Haus. Völlig zerschossen. Überall liegen Trümmer.
Dieses Wohnhaus wurde vergangene Woche von 2 Hornet-Raketen getroffen. Schauen Sie, da ist die Grenze, da ist der Libanon.
Aus den Dörfern um Metula schieße die Terrormiliz mit der russischen Panzerabwehrlenkrakete Kornet. Sie habe eine Reichweite von 5 Kilometern, erklärt Azulay. 50% der Einwohner von Metula wollen nie mehr zurück, sagt er.
Wenn die Hisbollah am Grenzzaun bleibt, werden sehr wenige zurückkommen. Die Hisbollah wartet am Zaun, sie ist viel größer und schwerer bewaffnet als die Hamas. Sie sind noch brutaler. Die Hamas hat ihre Taktik von der Hisbollah gelernt.
Glasscherben knacken auf der Fußmatte eines Wohnhauses, das die Gruppe betreten darf. Eine vierköpfige Familie mit zwei Kindern hat hier gelebt. Ein Plüschteddy liegt am Boden, Jacken hängen an der Garderobe. Doch im Obergeschoss wird klar, hier kann niemand mehr leben. Das oberste Stockwerk ist völlig verkohlt. Schäden an mehr als 130 von 650 Häusern in Metula hat Asulaj bislang dokumentiert. Er hofft auf eine diplomatische Lösung an der Grenze im Norden Israels.
Bettina Meyer hat aus Israel berichtet. Um kurz vor 8 Uhr Ortszeit, also bei uns in der vergangenen Nacht, ging es los. Da hat vor Taiwans Ostküste die Erde gebebt. Rund 19 Kilometer von der Stadt Hualien entfernt. Dort gibt es nun auch die meisten Schäden beim schwersten Erdbeben in Taiwan seit einem Vierteljahrhundert. Stand jetzt sind mindestens 9 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 900 weitere verletzt worden. Thorsten Iffland.
Erdstöße mit einer Stärke von 7,2. Andere Behörden haben sogar eine Magnitude von 7,7 gemessen. Vor allem der Osten Taiwans wird schwer getroffen. Aber auch in der über 100 Kilometer Luftlinie entfernten Millionenstadt Taipeh spüren die Menschen die Naturgewalt. Es rüttelte sehr heftig, alle Motorräder vor unserem Haus kippten um. Also schaltete ich schnell das Gas und den Strom ab und öffnete die Haustür. Es war sehr stark, es fühlte sich an, als würde das Haus umgeworfen. Als ich merkte, dass es ein Erdbeben war, zog ich schnell meine Kleider und Schuhe an. Dann zog ich mein Kind mit mir und rannte die Treppe hinunter. Ich habe nichts anderes mitgenommen. Dass es die vergleichsweise dünn besiedelte Ostküste Taiwans getroffen hat und nicht etwa die Hauptstadt im Norden oder den eng bebauten Westen, verhindert wohl noch höhere Opferzahlen und eine Katastrophe wie 1999. Damals verloren über 2400 Menschen bei einem vergleichbaren Erdbeben ihr Leben. Dass die Zahl der Opfer weiter steigt, davon gehen die Behörden in Taiwan trotzdem aus. Einerseits, weil viele Menschen noch in den teilweise sehr bergigen und schlecht zugänglichen Gebieten der Insel abgeschnitten sind. Es gibt weiterhin Nachbeben, viele Erdrutsche und Gerölllawinen. Andererseits, weil die Bergungsarbeiten aus den teilweise stark zerstörten Gebäuden sehr kompliziert und gefährlich sind. Wie dieser Feuerwehrmann der Nachrichtenagentur Reuters schildert. Wann immer sich unsere Leute bewegen, wird das Gebäude instabil. Sie müssen sich irgendwo festhalten und sich selbst erstmal in Sicherheit bringen, bevor sie andere rausziehen können. Auch mehrere Deutsche sind von dem Erdbeben betroffen. Zwei wurden inzwischen aus einem Tunnel befreit, in dem sie eingeschlossen gewesen waren. Ihnen geht es gut. Das haben die Behörden bestätigt. 18 weitere Deutsche sitzen in einem Hotel fest. Das Auswärtige Amt steht nach eigenen Angaben mit dieser Gruppe in Kontakt. Der zukünftige taiwanische Präsident Lai machte sich in Hualien ein Bild von der Lage. Er kündigte die schnelle Reparatur der zerstörten Infrastruktur an, sagte aber auch, das Wichtigste für uns ist, die Leute zu retten. Wir müssen herausfinden, wie viele noch verschüttet sind und sie so schnell wie möglich retten. Bei der Hilfe und beim Wiederaufbau kann sich Taiwan unter anderem auf die Europäer verlassen. Die EU sei bereit, jede erforderliche Hilfe zu leisten, teilte EU-Ratspräsident Charles Michel mit. Auch Japan, das nach dem Beben zwischenzeitlich eine Tsunami-Warnung rausgab, hat seine Hilfe angeboten.
Sie hören die SR-Infobilanz am Abend. Gleich berichten wir unter anderem noch, wie die FDP die Osterzeit offenbar für sich nutzen will. Jetzt gibt's erstmal die Meldungen mit Katrin Auer.
Immer mehr Wirtschaftsverbände machen ihrer Unzufriedenheit über die Bundesregierung Luft. Der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie, Russwurm, bezeichnet den Vertrauensverlust der Politik bei den Unternehmen als enorm. Er spricht von 2 verlorenen Jahren, auch wenn manche Weichen schon unter der Regierung Merkel falsch gestellt worden seien. Ähnlich äußert sich der Verband der Familienunternehmer und die Industrie- und Handelskammer. Deren Präsident Adrian sieht die größten strukturellen Probleme Deutschlands im eigenen Land. Schleppende Digitalisierung, wachsende Bürokratie, lange Genehmigungsverfahren und immer praxisfernere EU-Vorgaben. Die Inflation in der Eurozone hat sich im März weiter abgeschwächt, stärker als erwartet. Laut EU-Statistikamt lag sie bei 2,4%. Im Februar waren es noch 2,6%. Es war der dritte Rückgang in Folge. Die Universität Trier startet ein Forschungsprojekt zur AfD und anderen Rechtsaußenparteien. Wie die Uni mitteilte, wollen die Wissenschaftler die Ursachen für den Einfluss dieser Parteien auf junge Wähler erforschen. Dabei gehe es auch darum, Maßnahmen zur Demokratieförderung zu entwickeln. Das Projekt wird von der Volkswagen-Stiftung gefördert. Mit ersten Ergebnissen rechnet die Universität Trier im Herbst.
Der Osterhase und Christian Lindner. Diese beiden waren in den vergangenen Tagen wirklich omnipräsent. Der FDP-Chef scheint sich fest vorgenommen zu haben, die politischen Osterferien so intensiv zu nutzen wie möglich. Für Initiativen, Vorschläge, gern auch für Kritik an den Koalitionspartnern. Beispiel von heute, Lindners Forderung nach einem Update für das Bürgergeld, damit Menschen, die arbeiten können, auch tatsächlich arbeiten, so Lindner. Aber was steckt hinter dieser Allgegenwart der FDP? Eine Analyse von Martin Polanski.
Jeden Tag ein Überraschungsei. Die FDP nutzt die Zeit rund um Ostern, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Die Rentenpläne der Koalition will sie überarbeiten, Unternehmen und Arbeitnehmer steuerlich entlasten und 3 Jahre lang soll es keine neuen Sozialleistungen geben. Führende FDP-Politiker geben dazu beinahe täglich Interviews. Parteichef Christian Lindner und Bundestagsfraktionschef Christian Dürr.
Wir haben einen Sozialstaat, der inzwischen den mit weitem Abstand größten Posten im Haushalt ausmacht. Und da müssen wir auf mehr Effektivität achten.
In Wahrheit mangelt es in Deutschland ja seit über 1,5 Jahrzehnten an Reformpolitik. Das heißt, die Strukturen müssen besser werden. Ich finde, wir als Koalition sollten dazu die Kraft haben.
Aus Sicht des Politikwissenschaftlers Uwe Jun von der Universität Trier geht es der FDP mit ihrer Interviewoffensive nicht nur um marktwirtschaftliche Überzeugungen, sondern auch um strategisches Kalkül.
Dass man in dieser Koalition zu wenig durchgesetzt hat, so ist die Wahrnehmung in der FDP. Und dass diese Unzufriedenheit sich immer mehr Bahn bricht und dass die Parteiführung auf diese Unzufriedenheit der Parteimitglieder und der Basis reagieren muss. Und dann will sie eben auch deutlich machen, dass sie diese Unzufriedenheit, die nicht nur bei der Parteibasis vorhanden ist, sondern auch in weiten Teilen der Bevölkerung auf ihre Mühlen lenken könnte.
Die FDP ist unter Druck. Bei einer Mitgliederbefragung vor gut 3 Monaten sprach sich nur eine knappe Mehrheit für den Verbleib in der Ampelkoalition aus. In den bundesweiten Umfragen liegt die FDP bei rund 5%. Beunruhigende Aussichten für die Bundestagswahl im kommenden Jahr. Die Parteiführung um Lindner ist in einem Dilemma. Einerseits weiß sie, dass die Koalition mit SPD und Grünen viele potenzielle FDP-Wähler abschreckt. Andererseits hat sich die Positionierung der Partei als bürgerliches Korrektiv oder auch Opposition innerhalb der Ampelkoalition für die FDP bislang nicht ausgezahlt. Kann die Koalition da überhaupt durchhalten, etwa angesichts der großen Unterschiede beim Thema Haushaltspolitik?
Das ist meine Absicht und ich bin guter Dinge, dass das gelingt.
Sagt Parteichef Lindner. Die Koalition zu verlassen ist derzeit wohl keine Option für die FDP. Aber Generalsekretär Bijan Djirsaray hat schon im Februar deutlich gemacht, dass er auch an die Zeit nach der Ampel denkt.
Eine Koalition ist ja keine Fusion.
Djirsaray bekundete im Februar, dass eine bürgerliche Koalition aus Union und FDP aus seiner Sicht eher in der Lage wäre, die Probleme des Landes zu lösen. CDU und CSU sind also weiterhin die Wunschpartner der FDP, gleichzeitig aber auch die wichtigsten Wettbewerber beim Kampf um bürgerliche Wähler. So dient die Interviewoffensive der FDP nicht nur der Profilschärfung innerhalb der Ampelkoalition. Mit Blick auf die Bundestagswahl in 1,5 Jahren geht es auch darum, von der erstarkten Union nicht völlig an den Rand gedrängt zu werden. Auf ihrem Parteitag Ende des Monats will die FDP die Forderung nach einer Wirtschaftswende in den Mittelpunkt stellen und damit das Signal senden, für das Kernanliegen mehr Markt, weniger Staat werden die Liberalen weiterhin gebraucht. Dafür will die FDP jetzt möglichst viel Aufmerksamkeit.
Die Schauspielerin Heidi Kabel hat es vor langer Zeit mal so ausgedrückt. Die Emanzipation ist erst dann vollendet, wenn auch eine total unfähige Frau in eine verantwortliche Position aufrücken kann. Zitat Ende. Bedeutet im Umkehrschluss, dass an total unfähigen Männern in Spitzenpositionen kein Mangel herrscht. Und zu diesen Männern gehörte in den Augen großer Teile der deutschen Öffentlichkeit wohl auch Andi Scheuer. Also der Mann, der die ausländischen Autofahrer auf deutschen Autobahnen zur Kasse bitten wollte und dem Steuerzahler damit einen Millionenschaden hinterlassen hat. Dieser Tage hat der frühere Bundesverkehrsminister von der CSU seinen Rückzug aus dem Bundestag verkündet. Das bedeutet aber keine innere Einkehr, sondern nur eine berufliche Veränderung. Für Isabel Lerch eine, sagen wir, logische Entwicklung.
Andreas Scheuer wird also Unternehmensberater. Er möchte seine Erfahrungen und Beziehungen einbringen und davon hat er reichlich. Kompetenz, Fachwissen, ein gutes Händchen und vor allem das richtige Timing. Wer denkt bei all diesen Fähigkeiten nicht sofort an den ehemaligen Verkehrsminister? In nahezu allen Bereichen, in denen Unternehmen Expertise brauchen, weiß Scheuer Rat. Beispiel Vertragswesen. Wie wichtig fixe Verträge und Planungssicherheit für Unternehmen sind, weiß keiner so gut wie Scheuer. Sein Tipp? Lukrative Aufträge schnell eintüten.
Wir haben noch kurz vorm Jahreswechsel hart gearbeitet. 30.12. konnten wir den Vertrag zur Pkw-Maut für Deutschland unterschreiben. Somit ist fix, die Pkw-Maut kommt zum Oktober 2020, so ist es vertraglich vereinbart.
Beispiel Kommunikation. Jedes Unternehmen braucht eine gute Krisenkommunikation. Bei PR-Profi Scheuer ist man da in guten Händen.
Wir sind ja bemüht um die Fakten. So, der Bundesrat hat diese Gesetze passieren lassen. Der Bundespräsident, zwei Bundespräsidenten haben die beiden Gesetze, weil es ja zwei gegeben hat, unterschrieben. Und die Europäische Kommission hat wortwörtlich diese deutsche Infrastrukturabgabe begrüßt.
Das heißt, im Grunde waren es alle anderen, aber nicht Sie.
Verantwortung abgeben, das kann in manchen Situationen taktisch klug sein, weiß Stratege Scheuer. Apropos, nur wer seine Kosten richtig verteilt, kann erfolgreich sein. Auf diese goldene Regel hat Scheuer schon in seiner Zeit als Verkehrsminister gesetzt.
Grüne und FDP machen Druck wegen der Verträge zur Pkw-Maut. Die Liberalen haben heute ein juristisches Gutachten vorgestellt. Das Fazit der FDP, hohe Kostenrisiken wurden auf Bund und damit Steuerzahler abgewälzt.
Also finanzielle Risiken breit streuen. Ein Tipp, den Unternehmensberater Scheuer sicherlich gerne weitergibt. Und noch eine Kompetenz bringt er aus seiner Zeit als Spitzenpolitiker mit. Den Blick für ein effektives Zeitmanagement.
Um 9.30 Uhr war das Urteil gefällt. Ich habe sofort um 10 Uhr eine Taskforce einberufen und haben noch am selben Tag alle Themen gestoppt, was das Thema Einstellungen betrifft.
Klar ist, geballte Kompetenz hat ihren Preis. Top-Unternehmensberater kosten schnell mal ein paar Millionen. Das weiß Insider Scheuer genau. Schließlich hat er in diesem Punkt selbst viel Erfahrung. Sein Verkehrsministerium zahlte damals im Zuge der Autobahnreform statt 24 Millionen Euro ein Honorar von 86 Millionen Euro an externe Berater. Unternehmen sollten also ruhig etwas mehr Budget einplanen, besonders für Top-Berater wie den ehemaligen Verkehrsminister.
Isabel Lerchs persönliche Sicht auf die neue Berufswahl des Ex-Bundesverkehrsministers Andi Scheuer. Frankreich treibt den Ausbau erneuerbarer Energien voran. Zwar gehört für Frankreich dazu auch die Atomkraft, aber auch die Solarenergie wird in den 15 Regionen gefördert. Und das betrifft nicht nur das Verbauen von Paneelen, sondern auch die Produktion. Während in Deutschland Solarfabriken ums Überleben kämpfen, entstehen in Frankreich neue. Die größte Europas kommt jetzt direkt hier an die Grenze, nach Hambach. Lisa Huth.
Die meisten Solarmodule kommen heutzutage aus China. Die EU will nun, dass bis 2030 mindestens 40% der neu verbauten Solartechnik wieder aus europäischer Produktion kommt. Über sein Mutterhaus wird das Unternehmen Heliosolis vom Europäischen Institut für Innovation und Technologie unterstützt. Insgesamt fast eine Dreiviertelmilliarde Euro investiert Heliosolis in Hambach. Heute Abend will die Firma einen Überblick über den Stand der Entwicklung geben. Die ersten Konsultationen im Rahmen des öffentlichen Anhörungsverfahrens waren bereits im vorigen Herbst abgeschlossen worden. Ab 2025 will Heliosolis mit der Produktion beginnen. Ab 2027 sollen dann jährlich 10 Millionen Photovoltaikmodule mit einer Leistung von insgesamt 5 Gigawatt produziert werden. Dafür sollen 1700 Arbeitsplätze neu geschaffen werden.
Lisa Huth. Schauen wir noch auf das Wetter im Saarland. Der Abend bringt neue und teils kräftige Schauer, ein paar davon auch noch in der Nacht. Dann bleibt es aber meist trocken bis in die Frühstunden, dann zieht neuer Regen auf. Tiefstwerte in der Nacht bei 10 bis 8 Grad. Morgen am Donnerstag fällt Dauerregen, der im Hochwald und im St. Wendlerland ergiebig ausfällt. Am Nachmittag gibt's dann wechselhaftes Aprilwetter mit allem dabei, auch ein paar kurze Gewitter. Dazu maximal 12 bis 16 Grad und ordentlich Wind, der sogar stürmisch werden kann. Am Freitag dann neben Wolkenfeldern öfter Sonnenschein, meist trocken und wärmer, Höchstwerte dann 18 bis 22 Grad. Das war's von der SR-Infobilanz am Abend mit Peter Weizmann. Zum Nachhören auch heute als Podcast. Schönen Abend noch. Tschüss.